Ich muss schon lachen, der Bot deutet es an. Wir haben schon gesagt, wir nennen ihn Botti. Es geht heute, wie man vielleicht schon ahnen kann, es geht um das große Thema künstliche Intelligenz in unserem Podcast. Es geht nicht um das gesamtgesellschaftliche Phänomen, wie künstliche Intelligenz unsere Gesellschaft verändern wird in naher Zukunft, sondern wir beschränken uns wie immer in unserem Podcast auf die Kunst und fragen eigentlich, was für Auswirkungen hat künstliche Intelligenz auf das künstlerische Schaffen. Und mein Standpunkt wird heute sein, und den vertrete ich häufig zum Erstaunen vieler, gar keine negativen Auswirkungen. Merkwürdigerweise wird die bildende Kunst, die zeitgenössische Kunst immer als so ein Bereich gesehen, wo besonders kreative Menschen aktiv sind. Also das ist so das Äußerste der menschlichen Aktivität, ist eben seine Kreativität. Und die wird natürlich am meisten bedroht durch die künstliche Intelligenz. Ja. Jetzt wäre meine These, und das ist nicht nur meine, sondern das betrifft die ganze Kunst im 20. Jahrhundert, dass die Kunst im 20. Jahrhundert überhaupt nichts und aber auch gar nichts mit Kreativität zu tun hat. Dass Kreativität fast schon ein Schimpfwort ist. Jonathan Mese hat mal gesagt, Kreativität ist die Höchststrafe für Selbstverwirklicher. Ja, also Kreativität ist in unserer heutigen Gesellschaft extrem wichtig. Wir sind kreativ am Arbeitsplatz. Wir müssen überall unsere Kreativität zeigen. Es gibt sogar so eine Art Dispositiv,
so ein Schimpfwort, ja.
Hat das Andreas Reckwitz mal. Es gibt eine Pflicht, fast sei doch bitte kreativ. Also zu sagen, ich bin nicht kreativ, ist keine besonders gute Eigenschaft in der derzeitigen Gesellschaft. Aber in der Kunst eben nicht. Zeitgenössische Künstler, und ich arbeite mit vielen, wenn man mit ihnen spricht, die sind analytisch. Die sind vielleicht kontextuell aufgestellt, die kochen, die sind als Historikerin unterwegs. Niemand von denen würde behaupten, dass er besonders kreativ ist. Ja, das heißt also, das künstlerische Schaffen wird offensichtlich aus anderen Quellen gespeist. Ja, und auf die werden wir in dem heutigen Podcast näher eingehen. Aber du, deshalb auch natürlich das Thema jetzt mit Blick auf deine Arbeit, hast dich in letzter Zeit sehr intensiv mit künstlicher Intelligenz beschäftigt, nicht nur über das Medium Fotografie in deinen Arbeiten, aber eben hauptsächlich über das Medium der Fotografie. Was interessiert dich an künstlicher Intelligenz in deiner
Ich
Arbeit?
kann mich nicht auf die Untersuchung von dem Einfluss auf Kunst beschränken, weil mich interessiert der Einfluss von KI auf unsere Sehgewohnheiten und auf gesellschaftliche Dinge. Und das ist das, was ich spannend finde an dem Thema. Und ja, einen Blick in die Zukunft teilweise zu wagen und zu gucken, was macht es mit mir als Künstler, ist das eine. Was habe ich für neue Möglichkeiten, ist natürlich ein wichtiges Thema. Und ja, das sind so meine Themen.
Du würdest KI als ein Tool bezeichnen, also als eine Erweiterung deines Werkzeugkastens, so möchte ich
Definitiv,
mal
ja.
fast nennen. Wir hatten das Phänomen ja schon bei dem Übergang zum Digitalen, dass man
Genau.
gesagt hat, okay, es gibt jetzt plötzlich sowas wie Computerkunst, und die Künstlerinnen, die sich damals mit Computerkunst beschäftigt haben, waren wahrscheinlich die uninteressantesten, ehrlich gesagt. Ja, weil mittlerweile natürlich alle
Klar.
Künstlerinnen, alle Fotografinnen, jeder letztendlich sich mit dem Digitalen beschäftigt. Also das Digitale ist nicht mal mehr ein Werkzeug, es ist sozusagen eine Selbstverständlichkeit, die
Genau.
eingesetzt
Ja.
wird. Ja. Warum ich aber behauptet habe, dass KI keine Bedrohung jetzt in Anführungsstreichen für Künstlerinnen ist, ist natürlich, dass Künstlerinnen das gesamte 20. Jahrhundert, und es begann mit dem Ausgang des 19. Jahrhunderts, schon letztendlich versucht haben, von der Kreativität, vom kreativen Ich, von so einer traditionellen Auffassung von Kunst, die spätestens seit Kant geprägt wurde, das Genie als schöpferisches Individuum, durch das die Natur spricht, also nicht, dass das Ich per se ist schöpferisch, sondern die Natur ist schöpferisch. Gibt ja schon ein schönes Buch von Bergson, Schöpferische Evolution. Und so schöpft eben die Natur auch durch den Menschen und durch besondere Individuen, die mit besonders viel Natur ausgestattet, Naturbegabung ausgestattet, schöpft sie eben besonders. Und das sind die Künstler, das sind die Genies. Das wäre zumindest die Definition von Kant gewesen. Und von dem versucht man natürlich loszuwerden. Das beginnt schon Ende des 19. Jahrhunderts. Es beginnt aber ganz massiv natürlich mit der Lektüre von Sigmund Freud, Traumdeutung erscheint 1899, wird dann von Freud vor der Tiet auf 1900 als eine Art Jahrhundertbuch, wo man dann plötzlich gemerkt hat, das Bewusstsein ist nur diese berühmte Spitze des Eisberges und alles andere, was unsere menschlichen Leidenschaften oder was unser menschliches Wesen ja irgendwie stimuliert, ist eben dieser große Bereich, den man damals das Unbewusste genannt hat. Wobei es problematisch ist, das, was unbewusst ist, halt unbewusst. Aber es zeigt sich eben. Und die Künstler der Avantgarde, der historischen Avantgarde, der Moderne, die wollten eben an diese Quellen ran. Die fanden das viel spannender als eben dieses traditionelle Ich, das schöpferische Ich. Das sollte unterminiert werden und das hat man eben mit verschiedenen Formen von, ja, sagen wir mal, Bewusstseinserweiterung, wie man das in den 60er Jahren genannt hätte, versucht, ja. Oder Abdämpfung des Bewusstseins könnte man es vielleicht auch nennen. Und diese Tradition ist das gesamte
Bewusstseinserweiterung, sprichst du von Drogenerfahrungen zum Beispiel?
Ach, das können Drogen sein. Das waren natürlich die klassischen Drogen, waren dann sowas wie Absinth und Alkohol oder auch jede Form von Ekstase, in die der Körper gebracht wurde. Auf jeden Fall der Versuch, das kreative Ich auszuschalten, das Subjekt auszuschalten, das kreative Subjekt, das Ich auszuschalten. Ein gutes Beispiel, was immer wieder genannt wird, ist das automatische Schreiben der Surrealisten gewesen. Also betrink dich so arg, dass du nicht mehr Herr deiner Sinne bist und fang an, das dann zu notieren. Solche Notate gab es dann auch wiederum in den 60er Jahren unter LSD-Einfluss. Und das, was sich dann dort äußert, muss was anderes als du sein. Das war so diese große Idee. Und wenn ich das jetzt auf die KI übertrage, ist genau das passiert natürlich im Augenblick. Also wir haben ich weiß nicht mal, ob es eine Kreativität ist. Wir haben etwas, was Artefakte hervorbringt. Ja, in der Sprache ist das jetzt das bekannteste Bereich aktuell. Und das wird aber jenseits des menschlichen Bewusstseins hervorgebracht. Und wir wissen nicht so richtig, wie das geht. Und wir müssen mit diesen Artefakten jetzt umgehen. Also da sind sehr, sehr starke Parallelen. Ich gehe nachher noch ein bisschen stärker drauf ein. Ja. Okay, du sagst, du willst KI auf der einen Seite reflektieren. Du willst es in der Bildproduktion reflektieren. Du hast es zumindest mal so als eine, vielleicht auch eine Bedrohung deines bisherigen Metiers, nämlich dass das für den
Fotografen. Also des Berufsfotografen durchaus.
Also Bildverarbeitung und alles, was betrifft ja auch den Bereich Video, Film, Schauspiel, haben wir schon mal drüber gesprochen, also alles diese Dinge.
Habe ich gerade gestern was gesehen, ganz krass, dass Schauspieler heute, und da ist das die wichtigste Fabrik dafür, sage ich mal bewusst so, ist in Potsdam-Babelsberg, wo riesige Scanneranlagen sind, wo Schauspieler eingescannt werden. Zunächst mal, so sagen die, mit der Idee der besseren Nachbearbeitung. Also man kann sie altern lassen, man kann ihnen ihre Mimik könnte man noch verändern. Aber eigentlich ist damit vorprogrammiert, dass der Schauspieler irgendwann ersetzt wird und komplett animiert wird. Ja. Mhm.
Ja. Mhm. Computerspiel ist das andere Beispiel. Udo Kier, also der berühmteste Nebendarsteller des 20. Jahrhunderts. Der ist ja gerade 80 geworden und er ist in Japan, ist er gerade nochmal zum Star aufgerückt, weil er eben in einem Computerspiel genau das gemacht hat, was du gesagt hast. Und hat seine Person vermessen und er tritt eben jetzt als dieser Avatar, als dieser Internet Udo sozusagen auf, hat natürlich auch schon bemerkt in Diskussionen oder in Gesprächen, dass damit natürlich auch ein Problem auftritt, weil man einfach keine Honorare bekommt für seine Arbeit. Wenn das einmalig geschehen ist, kann diese Figur, es sei denn, man macht das dann über irgendwelche Patente, über irgendwelche Copyrights oder Ähnliches. Da ist vielleicht die Rechtslage noch nicht ganz.
Die ist noch nicht geklärt. Das kann man hoffen, dass sich das zum Besseren entwickelt. Allerdings kann man auch vermuten, dass es das nicht unbedingt tut, wenn man sich anschaut, was im Bereich Musik über Spotify und andere Plattformen getan wird, kann man vermuten, dass es die Schauspieler deutlich schlechter stellt.
Ja. Nun wollten wir nicht über Kulturkritik sprechen, wie das unsere derzeitige Arbeitswelt verändern wird. Was allerdings interessant ist, das Thema KI ist ja momentan aktuell überhaupt nicht vorhanden in gesellschaftlichen Debatten. Da ist ja selbst der Klimawandel noch gegenwärtiger durch die vielen katastrophalen Bilder, die natürlich von Überschwemmungen und von Dürren immer gezeigt werden. Aber das Thema KI, was uns eigentlich so beschäftigen sollte, wo man immer sagt, das wird die Gesellschaft, die Arbeitswelt total verändern, ist überhaupt nicht mehr gegenwärtig?
Das weiß ich nicht, weil ich habe einen anderen Eindruck, weil in meiner YouTube-Blase ich eigentlich im Moment fast nur KI-Themen angezeigt bekomme. ich sage bewusst in meiner YouTube-Blase, weil ich halt mir viel dazu anschaue. Aber im Moment werde ich überschwemmt damit tagtäglich. Ja.
Was für Themen sind das?
Also das sind einerseits technische Themen, wie man richtig promptet. Das sind aber auch gesellschaftliche Themen. Themen wie, was es für Auswirkungen hat. Also zum Beispiel sehr interessante Themen waren, dass man festgestellt hat, dass die KI nach Macht strebt. Also dass sie innerhalb einer Aufgabe sich eine Subaufgabe stellt und nach Macht strebt und auch alles dafür tun würde, und da erinnern wir uns an Odyssee im Weltall, alles dafür tun würde, um ihr Ziel zu erreichen. Also es sind auch viele gesellschaftliche Themen und aber vieles eben auch den Einsatz von KI über Sprachmodelle, über Long Language Models oder über die Tools, mit denen man Bilder generieren kann, ja.
Jetzt hast du 2001 schon erwähnt, den berühmten Film von Stanley Kubrick, in dem eben dieser Supercomputer HAL 2000, glaube ich, vorkommt, der nach und nach versucht, die Besatzung dieses Raumschiffs eben auszuschalten. Und das ist so die Dystopie, die wir natürlich der KI unterstellen. Also es ist ein von Menschen handgeschaffenes Tool, tatsächlich von Händen geschaffenes Tool durch Coding, das jetzt dem menschlichen Zugriff zu entgleiten droht. Und wir unterstellen, dass das tatsächlich sozusagen ein Subjekt hat. Also das KI hat ein Subjekt, eben nicht wie dieser kleine Botti hier, sondern wir unterstellen, dass es ein mächtiges Subjekt ist, wie dieser Supercomputer HAL, der dann am Ende versucht, die Menschheit auszuschalten und die Macht zu übernehmen. Also diese Dystopien, diesen Plot kennen wir ja aus zahlreichen Kinofilmen, und zwar aus einer bestimmten Zeit, aus den 60er Jahren. 60er, 70er Jahre tauchen diese Dystopien auf, und das ist, glaube ich, auch der Moment, wo zum ersten Mal KI massiv auftaucht in so Instituten wie dem MIT in Massachusetts. Mhm. Das ist nicht nur das MIT, aber eben als eine Beschreibung. Ja, ist eben nur eine Beschreibung. Massachusetts ist ein schwieriger, so sprich mal
Massachusetts
aus. Du kannst es toll aussprechen. Also ich spreche von
aber ich weiß, was du meinst.
MIT. MIT. Marvin Minsky, solche Leute, die haben da alles die Grundlagen in den Hand und gesagt, ja, lass die mal machen da im MIT. Da wird ja eh nichts draus oder so. Dann kam das Internet und viele andere Dinge. Und plötzlich kann man merken, dass die Möglichkeiten der KI in den letzten 5 bis 10 Jahren eben exponentiell gewachsen sind. Jetzt ist plötzlich das möglich, was man vor 60 Jahren zum ersten Mal angedacht hat und was dann eine große Zeit lang einfach nur theoretisch bespiegelt wurde im Kino, aber jetzt eben massiv in die soziale Wirklichkeit eindringt und eingreift.
Ja, besonders krass hat sich's im letzten 1,5 oder 2 Jahren entwickelt. Also da ist es wirklich exponentiell gewachsen, und das sieht man auch daran, wie es jetzt von Monat zu Monat oder von halbjährlich immense Fortschritte gibt.
Ja. Wobei meine These eben nochmal ist, dass das 20. Jahrhundert die Reflexion dieses Phänomens schon längst vorweggenommen hat. Mhm. Also vor allen Dingen in der bildenden Kunst, in dem, was man die Avantgarde nennt, wo ich vorher Beispiele genannt hat, wo man versucht hat, durch automatisches Schreiben, durch andere Techniken, das Kreative, das Ich auszuschalten, um eben das Es, wenn man freudianisch spricht, oder das Andere sprechen zu können. Das Andere war das große Thema, das zwar die Textualität zu Wort kommen zu lassen. Also da ereignet sich ja auch dieser berühmte Linguistik-Turn, wenn wir jetzt mal nicht nur von der bildenden Kunst, sondern von dem Bereich der Texte sprechen. Das ist ja das, was ChatGPT irgendwie immer macht. Wir schreiben einen Text wie Kafka wird sozusagen unser schriftstellerisches Vermögen da ausgeschaltet? Ich würde sagen, nein. Ja, nein, natürlich eine bestimmte Form von Romanschriftstellerei, ja, die man auch doch eher im 19. Jahrhundert verorten sollte, aber doch nicht das, was man den Novo Roman genannt hätte oder was man so in der Auseinandersetzung mit der Sprache, den Tod des Autors, also diese ganze, man hört schon an der Sprachlichkeit, die Arbeit der Textualität, also Sprache ist was auch selber operiert.
Ja.
Ja, immer schon, was uns im Operieren immer schon vorausgeht.
Ich habe da, was jetzt wurde das gerade erwähnt, vorgestern eine krasse Erfahrung gemacht, und zwar habe ich vor Jahren mal ein selbstverlegtes Buch rausgegeben mit Landschaftsaufnahmen aus Island, die Texte von William Morris, Icelandic Journal, denen Texte aus dem Icelandic Journal von William Morris gegenübergestellt waren. Und ich wollte diese Serie fortführen mit neuen Arbeiten, die ich auf Island gemacht habe. und habe ChatGPT beauftragt, mir, habe ihm ein Beispielzitat gegeben aus dem Buch, das ich damals benutzt habe, und habe ihn gebeten oder es gebeten oder sie gebeten, mir 20 weitere Zitate zu suchen. Und das ging relativ schnell. Die hat ausgespuckt. Und dann habe ich gemerkt, das waren gar keine Zitate, sondern das waren Wortschöpfungen von der KI. Und dann hat sie mir gesagt, ja, dass sie nicht selber, ohne dass ich ihren PDF hochlade, generieren kann. Und das war spannend. Aber das, was sie geschrieben hat, was sie erfunden hat sozusagen, war brillant. Und war durch nichts zu unterscheiden von den Originalen. Und insofern überlege ich gerade, ob ich tatsächlich mit weiteren Originalen arbeite oder ob ich tatsächlich eine neue Serie mache mit KI-generierten Texten, die sich aber auf William Morris beziehen.
Dann eben die Frage nochmal zurück, ist das was Neues oder ist das was, was in der Sprache nicht schon angelegt ist? Und tatsächlich ist es so, das ist das, was dieser berühmte Linguistik-Turn, der in der Philosophie vollzogen wurde, auch zur Wende zum 20. Jahrhundert, schon in den 10er Jahren des 20. Jahrhunderts, dann mit Ludwig Wittgenstein, den logischen Untersuchungen, dem Traktatus, das muss jetzt hier nicht so wichtig sein, was für Bücher das sind. Aber diese Idee der Linguistik, dass die Sprache uns vorausgeht. Also alles, was wir über die Welt aussagen können, ist in der Sprache. Ja. Das war eine wichtige Erkenntnis, das war der Linguistik-Turn. Also Denken vollzieht sich in Sprache. Wir kommen gleich noch auf den sogenannten Iconic-Turn, weil da habe ich echt ein Problem mit. Und die Sprache geht uns voraus. Also alles das, was wir in der Sprache kombinieren und rekombinieren können, ist in der Sprache schon angelegt. Ja, in der Struktur der Sprache, in der Grammatik der Sprache. Das heißt also, die Sprache spricht uns. Das war diese Erkenntnis und die war wirklich schockierend, auch zu Anfang des 20. Jahrhunderts. Also wir sind immer schon entmachtet.
Ja,
wie von Seiten des Unbewussten sind wir immer schon durch das Medium der Sprache, das uns nun einfach mal vorauskommt. Wir werden in die Sprache geworfen, würde Heidegger sagen, Peter Sloterdijk hat mal gesagt, zur Sprache kommen heißt zur Welt kommen. Keine Sprache, kein Weltzugang. Also zumindest kein Weltzugang, den ich kommunizieren kann. Dann bin ich halt in mir selber eingeschlossen, locked in. Solche Phänomene. Und das ereignet sich doch hier auf einer anderen technologischen Ebene mit der KI auch. Ja, also deshalb darf niemand schockiert sein. Also diese Idee, wir werden entmachtet, wir sind immer schon entmachtet. Ja, wir sind auch bei der Bildproduktion, beim Fotografieren immer schon entmachtet. Wir realisieren das, was in diesem Medium Fotoapparat angelegt ist, was der Apparat uns erlaubt zu realisieren. Und tatsächlich ist es die Technik natürlich der 90er Jahre, das Sampling, das Rekombinieren. Wenn ich mir angucke, wie sieht Musik gerade aus, es ist doch zum größten Teil nur noch ein Neuarrangieren, Dekonstruieren und Neuzusammensetzen, ein Assembling von bisher vorhandenem. Genau das macht die Sprache, genau das macht moderne Literatur. Gute moderne Literatur, die eben nicht auf den Plot, auf die Erzählung, auf das Narrativ achtet, sondern auf das, wie es gemacht wird. Und das würde mich mit Blick auf deine Arbeit mit KI und Bildgenerierung natürlich interessieren, wie du das reflektierst. Also bleibst du an der Oberfläche der Erzählung? Viele deiner Bilder sind erzählerisch. Ja? Oder reflektierst du gleichzeitig dadurch das Medium der KI oder überhaupt das Medium der Fotografie?
Also tatsächlich ist Letzteres der Fall. Ich muss da ein bisschen ausholen und erzählen, wie ich zu meiner ersten KI-generierten Arbeit gekommen bin, die ich jetzt im Sommer im Rahmen meiner Ausstellung produziert habe. Und zwar war das eine Arbeit, wo ich wusste, die kann ich ohne KI nicht herstellen. Und da ging es um das Thema Faschismus oder aufkommender Faschismus. Im Konkreten ging es um eine Aussage, und das war so für mich der Auslöser, diese Arbeit machen zu wollen, um eine Aussage von Alice Weidel, die sie letztes Jahr im September im Rahmen eines ZDF-Sommerinterviews getätigt hat, wo sie erklärt hat, wieso sie zur Feierstunde im Bundestag am 8. Mai letzten Jahres nicht teilnahm. Und das hat sie erklärt mit den Worten, dass der 8. Mai für sie für eine Niederlage steht und da gibt's für sie nichts zu feiern. Das waren so ihre Gedanken dazu. Und das hat mich dermaßen schockiert, dass ich gedacht habe, okay, das interessiert mich dazu, eine Arbeit zu machen, unter dem Aspekt, dass Alice Weidel, ich sage jetzt bewusst, dass auf eine unschöne Art, dass Alice Weidel eine Lesbe ist und Homosexuelle im Dritten Reich nicht nur deportiert, sondern manchmal auch ermordet wurden. Und so war die Idee, eben ein Bild zu generieren, wo ich einen Blick in die Zukunft wage, bei einem Parteitag der AfD, die dann nicht mehr AfD heißt, sondern AfDAP, und wo ich Alice Weidel auf der Bühne verhaften lasse. Und dieses Bild war klar, ich habe keinen Presseausweis, ich komme nicht auf einen AfD-Parteitag und es war meine einzigste Chance, Bilder zu kaufen von Presseagenturen, war zu aufwendig, zu teuer. Also war meine einzigste Chance, das über KI zu generieren und das hat wahnsinnig gut geklappt und hatte eben so eine Komponente einerseits, geil, fantastisch, dass das möglich ist, aber andererseits auch irgendwie erschreckend, weil es doch fast schon, oder weil es fotorealistisch ist. Und wenn man dem Bild keine Aufklärung dazu gibt, könnte man glauben, dass es so passiert ist. Das ist jetzt nichts, was mich erschreckt, weil es in der Fotografie schon immer so war. Lenin hat schon in den 20er Jahren Trotzki aus einem Bild rausretuschieren lassen. Das heißt, Manipulation hat es schon immer gegeben. Aber das Werkzeug ist einfach ein sehr interessantes.
Und ja, aber du sagst es natürlich richtig. Also die Manipulation von Bildern ist mit der Fotografie
verwachsen.
Von Geburt an.
Von Geburt an, definitiv.
Wenn man von der Fotografie der modernen Bildmedien sprechen möchte und hat dann nie mehr aufgehört, sondern ist nur noch gesteigert worden. Jetzt ist halt die Frage, ist jetzt hier wirklich was Neues eingetreten oder erfahren wir nicht das, was wir sowieso schon wussten? Dass wir einfach Bilder nicht trauen dürfen. Traue niemals Bildern. Genau. Das ist eine schwierige Sache, weil der Wahrheitsgehalt von Bildern eben aufgehoben wird. Das heißt nicht, dass alle Bilder falsch sind.
Nee, aber
das heißt, ich kann in Bildern nicht mehr glauben. Das ist einfach das Problem. Also Bilder haben ihre niemals vorhandene Authentizität verloren.
Die waren noch nie authentisiert und sie waren vor allem noch nie objektiv, weil das ist aber der Glauben von vielen, der ist in uns eingeschrieben, wir sehen eine Fotografie anders wie bei einer Malerei und gehen davon aus, dass das ein Abbild der Wirklichkeit ist. Ja. Und das war es noch nie.
Ja. Aber jetzt gerade diese besagte Arbeit, die jetzt ja auch in deiner Ausstellung gezeigt wird, ich halte sie nicht für deine stärkste Arbeit, das habe ich auch noch nie anders ausgedrückt, weil ich deine anderen Arbeiten eben stärker halte. Und ich glaube, das hat was damit zu tun, dass man doch an der Oberfläche von der Erzählung bleibt. Mhm. Ja, also du hast gesagt, ich habe jetzt das reflektiert, aber die Argumente, die du ins Feld geführt hast, waren einfach, da haben die Mittel gefehlt, ich hatte keine Fotografien. Deshalb war das der einfachste Weg, dieses Bild zu generieren. Das war das eine. Und das zweite war, dass du sagst, und das passiert ja eh schon in der Fotografie. Also das ist genau das, was wir jetzt tagtäglich im Netz sehen, dass wir mit diesen manipulierten Bildern konfrontiert werden, beim ersten Mal vielleicht noch erstaunt waren und jetzt irgendwie sagen, okay, wir wissen, das ist mit Sicherheit KI generiert. Also das Phänomen, was ich gerade eben beschrieben hat, es wird mit Sicherheit ein Abstumpfungseffekt eintreten. Wir werden diesen Bildern noch weniger glauben, wie wir ihnen bisher geglaubt haben. Hoffentlich.
Ja, weil das sehe ich noch nicht. Mhm. Das kann aber sein, dass eine jüngere Generation, die damit aufwächst, dass die vielleicht besser damit umgeht. Aber ich glaube, die Generationen zwischen 30 bis unser Alter, die werden sich schwer tun. Das ist meine Meinung, aber kann da auch falsch liegen. Aber
auch das würde ich umgekehrt sehen, weil wir halt so wir sind diese Pre-Natives sozusagen. Wir haben noch erlebt ein analoges Zeitalter. Wir haben erlebt, wie diese digitalen Medien gemacht wurden. Wir waren zum Großteil beteiligt. Ja, also meine Freunde waren Leute, die haben programmiert zum Beispiel. Ja, die sind mit sehr früh im Bereich der Bildmanipulation gearbeitet, wo mit hohem Rechneraufwand irgendwelche Segel von grün auf gelb oder ähnliches umgewandelt wurden über Nacht. Also wir sind mit diesen Manipulationen groß geworden. Wir wissen auch, wie sie gemacht sind. Also das ist vielleicht ein Vorteil unserer Generation, der Boomer-Generation. Die nachfolgende Generation nutzt diese Medien. Ja, also die schwimmt sozusagen in diesen Medien, aber diese Frage, wie ist es gemacht? Und da komme ich jetzt auf den Punkt, der mir so wichtig ist, auch bei KI. Also wie reflektiert man KI in der Kunst? Also benutze ich KI als ein Tool? Das war jetzt das, was du gerade eben so ein bisschen beschrieben hast. Deshalb auch, als jetzt Brock da war im Sommer durch deine Ausstellung gegangen ist, begeistert durch deine Ausstellung gegangen ist, hat er sich hauptsächlich auf den Tisch konzentriert, auf die flache Erde und den Altar, dreidimensionale Objekte. Mhm. Und bei den flachen Sachen gesagt, ich sage jetzt bewusst flache Sachen gesagt, das erklärt sich ja eh von selbst. Mhm. Ja, das erklärt sich eh von selbst, weil eben die Geschichte so klar sich erklärt, weil eben keine Reflexion, aber du kannst mich gleich korrigieren, weil keine Reflexion des Mediums KI in dem mit KI generierten Bild erfolgt. Okay,
das sehe ich insofern nicht so, weil dieses eine Bild und die anderen, auf die ich gleich zu sprechen komme, tun das auch. Das reflektiert nämlich sehr wohl den Zustand, also untersucht, was KI zum Zeitpunkt, als ich das Bild generiert habe, im Juni 2024 in der Lage war. Und was da interessant war, und das kann sein, dass das in einem halben Jahr nicht mehr so ist, dass ich bei der Verhaftungsszene von Alice Weidel sind Figuren aufgetaucht, das sind wie Orks, also das heißt, es sind Figuren, die haben Bildfehler, die haben teilweise nur ein Auge, die haben nur drei Finger, die sind vollkommen entmenschlicht. Und ich hatte ja eine Vielzahl von Figuren zur Auswahl und ich habe mich genau für dieses entschieden, weil ich damit untersuchen kann, wie KI Bilder generiert zu diesem Zeitpunkt. Und ich untersuche damit schon auch das Medium selber.
Wie sieht das in anderen Bildern aus, also in anderen Arbeiten, an denen du aktuell
am Computer arbeitest? Ich habe angefangen für meine High Noon-Serie, die Idee hatte ich schon länger, noch mit Orten zu arbeiten, wo ich nicht hingekommen bin oder wo ich auch nie hinkommen werde. Zum Beispiel Nordkorea oder New York konnte ich in der Pandemie, dorthin konnte ich nicht reisen. Und mein erstes KI-generiertes Bild der High Noon-Serie war ein Bild vom Times Square in New York. Und das war total faszinierend, weil ich da ist mir zum ersten Mal bewusst geworden, wie sehr diese Bildgeneratoren zum jetzigen Zeitpunkt insofern halluzinieren, dass du mit dem Tool, wo ich arbeite, kriege ich, nachdem ich einen Prompt eingegeben habe, also das Bild sehr detailliert beschrieben habe, kriege ich 4 Vorschläge für Bilder. Und das war immer der gleiche Kamerastandpunkt, genau der gleiche Ort, mutmaßlich der Times Square, nur haben sich die Gebäude verändert. Also da standen plötzlich am gleichen Ort andere Gebäude und das fand ich sehr interessant. Neben New York war ich sozusagen, habe ich eine virtuelle Reise nach Nordkorea gemacht und nach Moskau. Und in Moskau ist ein total krasses Bild entstanden und zwar, ich habe angefangen mit dem Klassiker, was man machen würde, wo man zuerst drauf kommt, Roter Platz, Moskau. Und dann habe ich in der Internetrecherche nach herausragender Architektur bin ich auf die 7 Schwestern gestoßen. Das sind 7 stalinistische Hochhäuser. Und eins davon trägt den Namen Hotel Ukraina. Ist tatsächlich ein Hotel. Und das habe ich eben dann als Prompt eingegeben und da ist ein magisches Bild entstanden.
Musst du kurz erklären, was ein Prompt ist?
Also Prompt ist eine Texteingabe, mit der du ein Bild so beschreibst, dass die KI aus diesen Texten eine Bilddatei generieren kann. Das heißt, die KI ist mit Milliarden Bildern trainiert, also die meisten Plattformen machen das mit im Internet frei zugänglichen Bildern, also Pferd, Millionen Bilder von Pferd und da sitzen, man kann das schon fast sagen, versklavte Menschen irgendwo in Afrika oder in Asien, die für 0,00003 Cent pro Klick sagen, ja, das Bild ist ein Pferd, Apfel und so weiter. So haben die angefangen, erstmal Begriffe mit Fotos übereinander zu bringen und danach haben sie angefangen, Dinge in Beziehung zu setzen. Also so kann man sich das, ich kann es nicht besser erklären, aber so ungefähr kann man sich das vorstellen, dass diese Tools mit Bildern und Worten trainiert worden sind und dass über die Texteingabe, die ich jetzt mache, eine Wahrscheinlichkeitsberechnung gemacht wird, was alles in dem Bild zu sehen sein wird.
Das ist aber jetzt auch nicht anders, als wenn zum Beispiel irgendeine Fotomanipulation im Internet auftaucht, die KI generiert ist, oder? Also das Verfahren ist ja das Gleiche. Also was ist der spezifisch vielleicht künstlerische Zugang zu dem Ganzen? Ich werde das nachher noch ein bisschen konkretisieren, beziehungsweise ich mache es gleich. Es gibt einen berühmten Aufsatz von Clement Greenberg von 1939, der heißt Avantgarde und Kitsch. Das ist vielfach in Frage gestellt worden, wo er ganz klar sagt, es gibt sowas wie die Avantgarde, und er meinte die Avantgarde seiner Zeit, er meinte vor allem den abstrakten Expressionismus, er meinte Künstler wie Jackson Pollock, wie Barnett Newman vor allen Dingen. Die Beispiele, auf die er zurückgreift, sind zum Beispiel die Beispiele des Kubismus, wo er sagt, ab einem bestimmten Zeitpunkt beginnen sich die einzelnen Gattungen, also die Skulptur, die Malerei, Musik, nicht zu verkitschen, sondern beginnen, ihr Machen zu reflektieren, ihre Verfahrensweisen zu reflektieren.
Also Kunst untersucht sich selbst praktisch.
Also Malerei fragt sich, also wenn man Malerei überhaupt personifizieren kann, Malerei fragt sich, was ist eigentlich das Wesen von Malerei? Was unterscheidet Malerei von anderen Dingen? Und die Antworten sind sehr, sehr radikal. Nämlich die Antwort, Malerei ist nicht eine Nymphe oder eine Kuh auf der Weide oder sonstige Gegenständlichkeiten. Das hat mit Malerei zunächst mal nichts zu tun. Ja, also müsste ich, wenn ich das mache, und das macht Greenberg sehr radikal, ich müsste das abziehen. Ich müsste alles, was das Gegenständliche ist, erstmal abziehen. Ja, da würde jetzt die KI nicht besonders gut aussehen, weil natürlich hauptsächlich wir von diesen KI-generierten gegenständlichen Bildwendeln gerade angezogen werden. Deshalb nochmal der Iconic Turn. Ich kann mit den Begriffen nicht so viel anfangen. Also den Turn weg von der Sprache hin zu einer Bildwissenschaft. Das ist eine, was Greenberg sagt. Also er macht diese Differenz auf und sagt, in meiner Zeit oder zu Beginn des 20. Jahrhunderts, auch natürlich mit so einer kulturkritischen Wendung, ist noch ein zweites Phänomen zu beobachten. Nicht nur diese Avantgarde-Künstler, klar, das waren ja zum großen Teil männliche Künstler, also Künstler, ist zu beobachten, sondern auch noch der Kitsch. Also für die Massen, schreibt Greenberg, entsteht noch so ein zweites Phänomen Kitsch. Und Kitsch unterscheidet sich von der Avantgarde, die Verfahrensweisen untersucht. Das ist eine berühmte Definition, dass Kitsch quasi ohne Filter auf die Emotionen zielt. Ja, und das ist natürlich das, was wir in diesen KI-generierten Bildwelten erleben, unsere Emotionen werden getriggert, würde man heute sagen. Nun ist diese Differenz schwer aufrechtzuerhalten, aber ich würde jetzt mal die steile These wagen, so ein Bild von Alice Weidel, wie du es vorher beschrieben hast, ist halt einfach Kitsch. Ja, also Kitsch in einem, ich rede jetzt nicht von Jeff Koons und was Kitsch noch sein könnte, wenn diese Differenz nicht mehr wirklich funktioniert, aber es ist nicht dieser avantgardistische Ansatz, den man vielleicht aktuell sehr vermisst, wenn es um KI in der Kunst geht, dass man eben dieses Verfahren, dieses Medium reflektiert im Medium. Ja, das ist ja das Schwierige. In der Malerei war das einfach. Am Ende, wir wussten, was passiert. Am Ende bleibt eine Leinwand übrig, eine nackte Leinwand, Pinsel und Farben. Ja, also da gibt es noch so eine Differenz, wo man sagt, okay, irgendwann kippt das von der Kunst in den Gegenstand, dann ist es halt eine Leinwand und kein Kunstwerk mehr. Und diese Grenzen haben ja Künstler wie Ed Reinhardt mit ihren Black Paintings versucht, irgendwie mit
oder weißer Fontana, Malerei. Der oder einfach Fontana, nur einen den Schnitt in die Leinwand gemacht hat.
Ja, genau. Die haben versucht, das nochmal zu reflektieren, und dann kommt man an so einen Endpunkt. Ja, dann arbeitet halt Skulptur mit Materie, mit Gewicht und. Also das waren so diese fast schon heroischen Versuche eines avantgardistischen Kunstkritikers, die Phänomene seiner Zeit zu beschreiben, mit dieser Differenz von Avantgarde und Kitsch. Also wie gesagt, das eine untersucht das Verfahren, das andere untersucht letztendlich die Wirkung. Das war seine berühmte Formulierung, die Wirkung. Ja. Und das erleben wir gerade tatsächlich so ein Stück weit. Also viele dieser Ausstellungen, die sich gerade mit KI beschäftigen, ich rede auch mit meinen Kollegen und Kolleginnen häufig drüber, sind einfach enttäuschend. Ja, weil einfach nur neue Bildwelten generiert werden, die auf Wirkung zielen. Nicht auf Verfahren, nicht auf Untersuchung des Mediums. Also das kann, ich habe jetzt nicht gesagt, deine Arbeit ist Kitsch, sondern es hat diese kitschigen Elemente, und es hat, wie du es ja auch gerade eben beschrieben hast, auch diese Untersuchung des Verfahrens. Das ist das viel, viel wichtiger. ich würde auch sagen, die...
Ja, das ist ja auch das, was mich interessiert, weil es mich auch selbstreflexiv interessiert, weil ich natürlich festgestellt habe, einerseits hat es eine Faszination, am Rechner zu sitzen, über Texteingaben ein paar Minuten zu warten und ein Bild zu bekommen, aber andererseits verliert es relativ schnell seine Faszination, wenn ich mir vorstelle, ich müsste so Landschaftsbilder generieren, was ich einmal gemacht habe, dann ist es eine totale Enttäuschung, weil meine Arbeit lebt ja von dem Prozess, in dem ich fotografiere, in dem ich Flow erlebe, in dem ich an einem anderen Ort bin, diesen Ort sinnlich wahrnehme und daraus ein Bild generiere. Und dieser ganze Prozess des Erlebens, des Vorortseins, des dem Ort gerecht werden über das Erleben des Ortes, das fällt ja alles weg und das ist ja total frustrierend und es wäre grausam, wenn ich mir dieses Erlebnis nehmen würde, indem ich zukünftig nur noch versuchen würde, auf diese Art Bilder zu generieren. Also das ist nichts, was wo ich in Zukunft mich hauptsächlich drin sehe, ja.
Auch hier meine Frage, generieren wir solche Orte, wie du so beschreibst, Bregenzer Wald, touristische Orte, generieren wir die nicht sowieso schon auf eine ganz ähnliche Art und Weise? Also wir haben eine Vorstellung, was Italien sein soll. Ja, das ist ein touristisches Gefühl und die Orte passen sich sozusagen diesem touristischen Gefühl an, damit ich dann komme mit meiner Kamera und genau das fotografiere, was das meiner Imagination oder der Imagination von Generationen entsprungen ist, was eben wie eine Landschaft aussehen soll. Allein schon die Unterscheidung zwischen Landschaft und Nicht-Landschaft ist schon extrem schwierig zu treffen.
Ja, das trifft einen Punkt sehr gut, was du gerade sagst, weil wenn ich jetzt beim Bregenzer Wald bleibe, dann war der Bregenzer Wald in den 20er, 30er, 40er, 50er Jahren war das einfach eine bäuerliche Landschaft, die für die Menschen dort in Teilen bedrohlich war.
Ja.
Erst, vielleicht muss man da auch weiter zurückgehen in der Zeit, aber erst mit dem Aufkommen des Tourismus, also mit ersten Fotografien, die den Ort lieblicher gemacht haben, als er ist, mit dem Zweck, Menschen anzulocken, sich dort zu erholen, und diese Bilder, die so generiert worden sind über die letzten Jahrzehnte, die nimmt man mit, hast du absolut recht.
Das ist unser Verhältnis zum Meer zum Beispiel, dass wir ans Meer fahren, um darin zu schwimmen. Niemand wäre früher auf die Idee gekommen, im Meer zu schwimmen.
Die Menschen sind mit Sonnenschirmen angekleidet am Meer spazieren
wenn
gegangen.
Wenn überhaupt. Wenn überhaupt. Also, und das ist genau dieser Shift, würde ich sagen, der vollzogen ist, wo wir meinen, eine vermeintliche Authentizität vor Ort noch erleben zu können, im Gegensatz zu dem, was wir am Rechner generieren. Das Verfahren ist tatsächlich das Gleiche.
Ja.
Das Verfahren ist eigentlich das Gleiche. Ja. Was mich halt eben ein bisschen fasziniert. Man hat also dieses hohe Maß an Reflektivität in den Künsten, vor allen Dingen zu Beginn des 20. Jahrhunderts und dann nochmal in den 60er Jahren gehabt, als dieses Medium eben sehr stark reflektiert wurde und dann so ein Phänomen ausgerufen wurde wie in die Epoche der Postmoderne.
Ja.
Ja, die Epoche der Postmoderne, wo es jetzt nur noch um Stilcollagen, Bricolage und so, das muss man jetzt nicht in der, vertiefen an der Stelle. Aber das war natürlich, die Postmoderne war, und das, oder die Postmoderne, vielleicht auch der Poststrukturalismus, das, was in der Philosophie eingetreten ist, auch in der Literatur eingetreten, war so ein Versuch, nach einer Pause zu rufen. Lasst uns doch mal darüber nachdenken, wie Dinge gemacht werden, wie Dinge entstehen, wie Sprache operiert.
Ja? Ja.
Die Systemtheorie kommt auf, damals mit Niklas Luhmann. Also da waren viele, viele sehr, sehr reflektive Ansätze. Und plötzlich wird unter Ereignissen wie dem Fall der Mauer, wird plötzlich diese Postmoderne ad acta gelegt und man sagt so, das brauchen wir jetzt nicht mehr. Wir sind jetzt in der zweiten Moderne. Ich habe das damals noch erlebt. Ich war in Karlsruhe an der Hochschule für Gestaltung. Heinrich Klotz war der erste, der damalige Direktor, der von der zweiten Moderne gesprochen hat. Also plötzlich war das wieder weg, dieses reflektive Modell. Man durfte eben nicht mehr innehalten, sondern jetzt hieß es plötzlich wieder zurück zu dem, was in der Moderne passiert ist, vor allen Dingen auch in der politischen Moderne, ja, nur bitte nicht mit den gleichen Fehlern, also diesmal richtig. Ja, nicht mit den Grauen und Schrecken des 20. Jahrhunderts irgendwelche Ideen in die Tat umsetzen zu wollen in der politischen Moderne. Und das war, glaube ich, ein Kurzschluss, und in dem klemmen wir jetzt gerade immer noch drin. Also wir leben immer noch in dieser wieder ausgerufenen Moderne, erleben natürlich auch die Rückkehr von Krieg, von Naturkatastrophen. Es ist ja alles wieder da, aber wir haben diese Pause eben nicht genutzt. Und ich habe so ein bisschen die Angst, dass jetzt in der auch durch die künstliche Intelligenz und das, was man den Iconic Turn nennt, den Turn hin zum Bild. Ja, wir brauchen immer weniger Sprache, wir leben nur noch in Bildwelten oder so. Einfach diese zentralen Dinge vergessen werden, dass Zugang zu Bildern über Sprache funktioniert. Also ich bleib dabei, vielleicht bin ich da auch alt und antiquiert, vielleicht kennen mich da andere eines Besseren
zu lehren. Interessant, du hast gerade meiner These, die dir zugestimmt, dass wir in einer Zeit der Reizüberflutung durch Bilder sind. Kann das sein?
Auch die vertrete ich nicht. Ich würde sogar sagen, wir leben wir haben viele Bilder. Es werden unglaublich viele Bilder generiert, von denen aber nur ein ganz geringer Bruchteil wertgeschätzt wird. Mein Beispiel ist immer der 11. September. Wie viele Aufnahmen müssen gemacht worden sein von diesen einschlagenden Flugzeugen, von den kollabierenden Twin Towers? Ja. Und wie viele werden tatsächlich immer wieder gezeigt? Es sind immer die gleichen Bilder. Mhm. Es sind immer die gleichen Bilder von ein, zwei Fotografen, die quasi Bildikonen geworden sind. Und alle anderen Bilder sind Rauschen. Ja, Rauschen sind Hintergrund, können vergessen werden. Was nicht heißt, dass nicht plötzlich Bilder auftauchen, die dann diesen ikonischen Status wieder kriegen. Aber ich weigere mich auch, oder von Anfang an habe ich mich dieser Idee der Bilderflut versucht, so ein bisschen entziehen. Wir produzieren unendlich viele Bilder, das stimmt. Okay. Ja, aber die Wertschätzung der Bilder, das, was valorisiert wird, wie man so schön sagt in unserem Beruf, das ist eben nur ein geringer Bruchteil.
Ja, das mag ja so sein, aber wir sind trotzdem einer Schwemme, wenn ich mir Social Media als Medium anschaue, einer Schwemme von Bildern ausgesetzt. Und ich glaube schon, dass das auch was mit uns macht letzten Endes, dass diese unglaubliche Anzahl, die wir tagtäglich ans Bilder sehen. Und ich glaube, da müssen wir mal gucken. Gibt's Untersuchungen, das hat sich wirklich im Vergleich zu vor 20 Jahren exponentiell vervielfacht. Ja. Dass das was mit uns macht letztendlich.
Das ist natürlich eine Frage. Klingt immer so, wir sind einer Flut von Bildern ausgesetzt. Niemand setzt uns einer Flut von Bildern aus. Also das ist eine mehr oder weniger. Okay. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ähnlich wie in der Ernährung irgendwann so eine Art von Diät einsetzen wird. Diese Ansätze sind schon da.
Detox,
aber dass das einfach nochmal viel stärker wird, dass eine Generation von jungen Menschen kommt, die sagt, ich ziehe mich da total wieder raus aus diesem bildgenerierten Welten. Ja. Und das ist natürlich absolut vorstellbar. Was wir jetzt da gerade erleben, ist vielleicht auch nur eine Übergangszeit. Ich kann das schwer einschätzen. Aber philosophisch oder sprachphilosophisch würde ich immer bei der These bleiben, dass auch die Katze in dem Bild nur deshalb eine Katze ist, weil es das Wort Katze gibt. Es geht nicht anders. Also das hat ja Saussure schon sehr schön festgestellt. Ja. Auch wenn es ein bisschen antiquiert ist mittlerweile, dass man sagt, es gibt Vorstellungsbilder und es gibt Lautbilder. Ohne diese Dinge können wir nicht denken. Wir denken in Differenzen. Ja, Katzen sind Katzen. Das fällt meinen Studierenden manchmal auch schwer, als ich noch Semiotik gemacht habe, weil sie eben keine Hunde sind. Also das, was sie nicht sind, macht sie zu dem, was sie sind. Es gibt praktisch nicht, es gibt nicht sozusagen das Positive, es gibt nicht die Katzigkeit oder die Pferdigkeit oder die Pferdhaftigkeit, sondern es gibt eben nur diese sprachlichen Differenzen, und das erlaubt uns, Dinge voneinander zu unterscheiden.
Wie heißt das Bild, was ich in der Albertina in Wien gesehen habe? C'est pas un piep.
René Magritte?
Ja, René Magritte.
Ja. Klar, das war zum Beispiel so eine Bilduntersuchung, wie man hoffentlich wünschen sollte, wenn es jetzt um KI geht. Vielleicht macht das die KI auch selber. Vielleicht wird auch diese Reflexion von der KI selber. Aber wenn ich nochmal den schöpferischen Vorgang, wenn ich ihn jetzt beschreiben müsste, und auch das tue ich gegenüber meinen Studierenden gerne, das ist so ein bisschen ein Schockmoment, dass man sagt, in ihnen selber ist eigentlich nichts. Wir meinen ja immer, wir haben eine Fülle von authentischen Ideen in uns, die wir jetzt nach außen bringen und uns zeigen. Die Wirklichkeit sieht aber anders aus und das weißt du als Fotograf natürlich sehr gut. Du hast eine Fotoschule durchlaufen, du hast unendlich viele Fotobücher angeschaut von anderen Fotografen, ja. Du hast unendlich viele Fotos gesehen und auf dem Hintergrund dieses Wissens, das du jetzt sozusagen aufgenommen hast, ja. Gefressen
das
hast.
Das ist mein Bildkatalog. Mehr oder weniger,
mit deinem Bildkatalog kannst du deine Bilder jetzt generieren. Ja, also du schöpfst mehr oder weniger und das nichts anderes macht die KI.
Das ist ein schöner Gedanke. Ich bin trainiert mit so meinen Erlebnissen, Bildern und so weiter, so wie die KI mit.
Jetzt kann man das negativ wenden und sagen, ach Gott, dann ist in mir ja gar nichts drin, wie traurig. Ja, ich bin ein Nichts, also da müsste man dann sagen mit Freud und so, ja, das ist nun mal so, das könnte man jetzt schon auch seit Freud in der Psychoanalyse wissen, dass das, was du unter deinem Selbst verstehst, vielleicht nur ein Bruchteil ist von dem, was von außen kommt, etc. Also was Kultur und ähnliche Dinge einfach der Gebrauch von Sprache gebracht haben. Das ist aber nichts Negatives. Man kann dann ja sagen, okay, das erlaubt mir natürlich auch Identitäten, und das hat man getan in den 90er Jahren, Gender Trouble von Judith Butler ist nur ein Beispiel, das erlaubt mir natürlich auch Kreativität, mit Identitäten umzugehen, nicht nur mit Geschlechtsidentitäten. Es erlaubt mir, Avatare von mir zu schaffen und mich anders zu machen, nicht als ich bin, sondern als mir zugeschrieben wird, was mir von meiner Erziehung her zugeschrieben wird. Dieser Verlust von Identität ist nichts Negatives, ist was Positives. Also da ist der Moment, kreativ werden zu können, wenn es schon um Kreativität geht. Und jetzt kann ich mich in allen meinen schillernden Facetten zeigen.
Das ist ein schöner Gedanke.
Das ist das, wo man sagt,
das Ablegen seiner Sozialisierung, um frei zu werden. Okay, das ist ein Gedanke, den ich so nachvollziehen kann.
Es ist keine Freiheit, sondern es ist ein Spiel. Ja, es ist ein Spiel mit Identitäten, was dafür öffnet, und zwar ein sehr großes Spiel. Ja. Es ist wie in der Mode. Also ich kann das, was ich morgens anziehe, so zeige ich mich den anderen, so werde ich von anderen gesehen. Ja, die sehen nicht in meinen Kopf rein und wissen, was ich gelesen habe oder was ich denke oder was ich fühle, auch meine Gefühle. Kann ich nur in der Zeichenwelt äußern. Und selbst Gestik und Mimik, alles das, auch das ist alles 20. Jahrhundert, ist natürlich etwas, was kodiert ist. Ja. Bestimmte Kulturen erlauben Lachen, andere Kulturen erlauben Lachen nicht. Es ist auf jeden Fall nicht, dass ich jetzt natürlich gleich hier loslache, wenn du einen Witz machst, sondern ich weiß, meine Kultur erlaubt mir, dass ich lachen darf. Ja, womöglich zeige ich meine Zähne dabei oder Ähnliches, was in anderen Kulturen vielleicht als unschick empfohlen wird oder als obszön empfunden wird, zum Beispiel. Ja, also selbst bis hin, wie wir unsere Frisuren, unsere Kleidung, alles das ist kodiert, ja. Alles das ist aus einer Vielzahl von Möglichkeiten geschöpft und erlaubt mir, damit umzugehen. Ja. Nichts anderes würde ich behaupten, machen KünstlerInnen dieses im 20. und 21. Jahrhundert. Ja. Sie schöpfen aus diesen Möglichkeiten. Ja. Deshalb mein Tipp, um das abzuschließen an die Studierenden, geht doch mal in unsere Bibliothek, da ist alles vorhanden. Ja, nicht alles, sondern da ist fast alles vorhanden. Wenn ich diese Bibliotheken jetzt noch über digitale Bibliotheken erweitere, da kann man sich aufladen. Da kann man sich aufladen, da kriegt man natürlich so einen Eindruck
von dem. Das hast du schön gesagt, da kann man sich aufladen, ist sehr, sehr schön. Ja.
Kriegt man so einen Eindruck von dem, was man auch vielleicht nicht mehr machen muss. Ja, das, was schon gemacht worden ist.
Über das Ausschlussverfahren, ja.
Und so kommt es mir jetzt gerade vor, diesen angeblichen Quantensprung der KI, ja, einzuordnen und zu sagen, das ist doch sowas, was sowieso schon die ganze Zeit passiert. Das ist doch sowieso schon was. Also alles andere wäre romantische Naivität, Sentimentalität. Ja? Im Glauben, dass die Welt anders wäre, als sie ist. Ja? Und das kann die Kunst. Ich glaube, das ist da, zurück zur Kunst, das kann die Kunst zeigen. Das kann nicht das Internet, das können nicht die vielen Bilder, die im Internet generiert werden, das können auch nicht die Bilder, die von KI generiert werden, sondern das können Künstlerinnen und Künstler können reflektieren, wie Bilder entstehen, wie Werkzeuge zum Einsatz kommen. Ja, meistens sogar unter Ausschluss ihrer eigenen Vorlieben, Emotionen. Ja, sondern so wie es jetzt mit. Wir bräuchten vielleicht sowas wie einen digitalen Clement Greenberg, der uns das nochmal beschreiben würde, was eigentlich wie eine Avantgarde aussehen könnte. Wenn wir schon eine zweite Moderne spielen, dann können wir auch eine zweite Avantgarde spielen und müssten überlegen, wie könnte diese künstlerische Avantgarde aussehen mit Blick auf die neu entstandenen bildgebenden Verfahren, die wir hier haben. Ja, und da würde ich dich jetzt schon so an ja, an der Stelle sehen, wo du sowas auch leisten könntest, ohne dass ich jetzt eine Aufgabe stellen möchte für künstlerisches Arbeiten oder so, aber nur einfach mal so als so eine Anregung. Nicht jeder ist ja jetzt im Beruf, mit KI zu arbeiten. Ich könnte es nicht. Ja, ich kann darüber reflektieren. Das hat den Nachteil, dass ich viele Dinge, was ein Prompt ist oder so, ich eben mal nicht weiß. Ja, und ich mich dem tatsächlich auch nur theoretisch nähern kann. Also das künstlerische Machen ist doch nochmal was anderes. Ja, aber das ist, glaube ich, eine Stärke, wo wir noch stärker Kunst brauchen im 21. Jahrhundert. Nicht Medientiere, sondern Kunst, die im künstlerischen Machen eben diese Verfahrensweisen anfängt zu reflektieren.
Ja, ich glaube, es braucht beides, weil du hast natürlich als Medientheoretiker oder als Kunst- und Kunstwissenschaftler nochmal einen anderen Blick als ich. Ich habe auch eine andere Motivation. Aber ich glaube, es braucht beides und nicht nur den Künstler, sondern auch den Medientheoretiker dazu. Ich glaube, dass das durchaus hilfreich ist.
Aber auch gute Theorie ist nichts anderes als ein Recycling von Theorie. Also ein Abgleich bisher vorhandenen Theorien, eine Neukombination. Was ist so dieses berühmte Beispiel, was, wenn ich einen Regenschirm und eine Nähmaschine zusammenbringe, was kommt dabei raus? Wenn ich Clement Greenberg und vielleicht, es fällt mir jetzt nichts ein, was jetzt das Gegenteil irgendeiner Art von Punk-Ästhetik zusammenbringen würde. Was würde dann passieren, wenn diese zwei Welten aufeinandertreffen? Entsteht vor diesem Hintergrund vielleicht für einen Augenblick etwas Neues, was eine Bereicherung sein könnte.
Ja. Interessanter Gedanke.
Jetzt nochmal zurück zum Phänomen des Kitsches, weil das war natürlich jetzt nicht wirklich als eine Abwertung gemeint. Kitsch und Avantgarde funktioniert natürlich so nicht mehr. Also wir haben tatsächlich auch, vor allen Dingen auch in den zeitgenössischen Künsten erkannt, dass diese Differenz nicht aufrechtzuerhalten ist. Also Jeff Koons ist da das Beispiel,
der an anderer Stelle schon mal über Koons gesprochen hat.
Der arbeitet aber nicht nur mit Oberfläche. Das ist ein Trugschluss, das man mal
Natürlich.
Kitsch,
das ist das Spiel damit, Koons, dass es das vorgibt, an der Oberfläche zu sein.
Genau,
aber
Koons verweigert tatsächlich diese Tiefe, also diese Idee, dass sich unter der Oberfläche nochmal was anderes verbirgt. Sagen wir mal so ein Film wie Matrix. Das wäre immer ein gutes Beispiel. Auch Matrix, übrigens auch 90er Jahre, wo diese Themen schon reflektiert werden. Alles, was wir generieren können in Bildern, wird von der Matrix generiert, wird von einem Code generiert, deshalb beschäftige dich nicht, und das wäre die Aufforderung, beschäftige dich nicht mit den generierten Bildern, sondern beschäftige dich mit dem Code. Also wer den Code beherrscht, hat die reale Macht. Ich glaube auch, dass in unserer Gesellschaft diese Idee sich schon durchgesetzt hat. Wir wissen es noch nicht.
Ja, also das musst du mir weiter erklären.
Wer sind die Herren des Codes? Wer beherrscht die Codes? Ja, und wer erlaubt uns zum Beispiel, ich nenne es jetzt ganz deutlich, wer erlaubt uns auf Facebook, auf WhatsApp oder ähnlichen Plattformen Content zu teilen? Der Content ist nicht das Interessante. Der Code ist das Interessante.
Das ist so.
Ja, eben.
Das ist die Macht.
Das ist die Macht.
Das definitiv.
Das ist die Macht. Das reden wir ja auch von der Tech Industries und sagen, es gibt 5, 6 Markt,
Global Player,
die alles das, was uns betrifft, bedrohen. Politik, ja, gesellschaftliches Zusammenleben, was wir in Bildern denken, was wir an Nachrichten
zu sehen bekommen.
Eine Figur wie Elon Musk jetzt zum Beispiel, der sich ja als wirklich ein Pendant zu Trump jetzt letztendlich zeigt. Mhm. Ja, also jemand, der mit auf Fake setzt, um seine Macht auszubauen. Mhm. Ja, das ist ja. Also es geht schon um Macht auch in diesem Bereich.
Ja.
Deshalb kenne den Code. Ja, das heißt nicht, dass du dann die Macht besitzt. Ja, nur weil man jetzt zum Beispiel ein bestimmtes System
kennen ist das eine.
Hat man sie noch nicht abgeschafft.
Ja? Der Eigner des Codes, also der Besitzer des Codes, der hat die Macht. Da ist natürlich was dran. Ja.
Deshalb zum Schluss vielleicht, um nochmal eine Theorie reinzubringen, das wäre eben die Systemtheorie von Niklas Luhmann. Niklas Luhmann war ja jemand, der in den 70er Jahren, im Gegensatz zu Jürgen Habermas, der mit einer Theorie des kommunikativen Handels aufgetreten ist, ein sehr demokratisches Modell, Menschen verhandeln untereinander, wie ihre Welt aussehen soll. Ich mache es jetzt mal platt, die Kommunikationstheorie von Habermas ist viel, viel komplexer. Aber was Menschen halt feststellen mussten, sie haben unglaublich viel ausgehandelt, Klimaabkommen und Ähnliches. Und es ändert sich nichts.
Ja,
also jetzt kann man den Schluss ziehen und sagen, okay, schade, wir müssen halt noch mehr kommunizieren. Oder man sagt, das, was sozusagen die Wirklichkeit antreibt, ist nicht die Vorstellung, was Menschen denken und wünschen, und in die Tat umsetzen wollen, sondern das passiert woanders. Und das, da kommt Niklas Luhmers ins Spiel und sagt, das sind eben Systeme, die weitestgehend eigenständig operieren. Er hat auch so eine neue Art von, nehmen wir mal den Bereich der Politik, also eine schockierende Aussage von Luhmann war, Politik operiert nach dem Code Macht haben oder nicht Macht haben. Ja, und wenn ich mir jetzt unsere aktuelle Politik in Deutschland anschaue, dann muss ich sagen, man hat so das Gefühl, es geht nicht um eine Polykrise, es geht nicht um gesellschaftliche Ereignisse, es geht nicht um den Klimawandel, sondern es geht um Machterhalt oder Machterringung. Das, was Politik schon immer macht.
Ja, und da kann man aber sagen, ich sehe da eher Ohnmacht im Moment mit dem Streben nach Macht. Ja,
also ja natürlich, das ist, natürlich, weil andere Parameter natürlich viel mehr unsere gesellschaftliche Wirklichkeit mittlerweile bestimmen. Aber natürlich kann man auch sagen, in der Wirtschaft, Menschen, die in der Wirtschaft operieren, systemtheoretisch, wollen natürlich Gewinn erzielen. Fertig. Ja, das kann man nicht sagen, oh, die sind alle unmoralisch, die sind alle, ja, das sind alles Heuschrecken oder sowas. Das sind alles so Begrifflichkeiten, wenn wir mit moralischen Begriffen an das System der Wirtschaft rangehen. Die Wirtschaft operiert so. Ja, es hat Luhmann aber auch einen Ausweg gegeben. Er hat gesagt, diese einzelnen Teilsysteme, gesellschaftlichen Teilsysteme, die sind miteinander lose gekoppelt. Und ich habe natürlich schon die Möglichkeiten, dass ich zum Beispiel in der Legislative im Deutschen Bundestag ein neues Gesetz verabschiede, nachdem die Judikative, also die Richterinnen, irgendwie Recht sprechen. Ja? Aber das, ein Richter kann nun wirklich nicht in den Gerichtssaal sitzen und sagen, der Angeklagte, der tut mir furchtbar leid, ich habe jetzt also alles das und ich spreche ihn frei. Ja, der konnte ja gar nicht anders. Nein, er muss das geltende Gesetz umsetzen in einem sehr, sehr komplexen Verfahren. Das kann aber geändert werden. Das kann natürlich geändert werden, indem einfach neue Gesetze erlassen. Ja, genau. Aber aufgrund seiner moralischen Einstellung, wie er die Welt gerne hätte, kann ein Richter nicht urteilen. Er tut es vielleicht ein Stück weit, aber er kann es nicht. Und das hat eben die Systemtheorie, das war so eine berühmte Abklärung, hat Luhmann das genannt. Also im Gegensatz zur Aufklärung war es eine Abklärung, einfach zu sagen, das operiert. Also Natur ist ja jetzt auch nicht, ich kann sie personifizieren und sage, die Natur, das haben wir so gequält über Jahrhunderte so und jetzt schlägt sie irgendwie zurück oder so und will uns vernichten. Ja, auch da muss ich wieder Jonathan Mese erwähnen, der sagt, dem Vulkan sind wir Menschen völlig egal.
Vollkommen.
Vulkan bricht
vollkommen
aus.
Egal.
Ja, wenn wir am Fuße eines Vulkans siedeln, dann haben wir ist das halt keine so gute Idee gewesen.
Genau.
Ja? Und dem Klima sind wir Menschen völlig egal. Es gibt ja diesen schönen Witz, hast du ihn neulich erzählt mit den zwei Planeten.
Ja.
Wir haben ihn schon mal
erzählt, genau.
Ja, wo man sagt, wo der eine Planet den anderen fragt, hast du auch Menschen?
Ja, genau.
Aber
wie geht's dir denn?
Ich
hab Mensch.
Aber die
Pointe ist, ich hab Mensch,
es geht vorüber.
Ja.
Es geht vorüber. Genau, und das ist genau. Diese Einstellung, also dieses System, das operiert halt einfach. Ja. Es operiert halt, das Klima verändert sich.
Ja.
Weder zum Guten noch zu einem Schlechten. Das Klima ist keine Person oder so, das Klima verändert sich.
Ja.
Ja. Und das sind solche Feedbackschleifen. Das ist autopoietisch war der Fachbegriff dazu. Aber das müssen wir einfach berücksichtigen. Mhm. Ja. Das war eine sehr schöne Theorie, die eben auch schon so in den 70er Jahren aufkam, die uns auch helfen würde, Phänomene wie KI vielleicht adäquater zu beschreiben und nicht mit dieser Erhitzung und die wollen uns den Saft abdrehen und die KI übernimmt die Macht und solche Dinge. Das ist Macht ist was glaube ich sehr stark bei Menschen verortet ist. Ja. Also, das war kein guter Schluss für eine Diskussion über KI. Mich würde vielleicht interessieren, ob KI eine Rolle spielen wird bei deinen dreidimensionalen Objekten, bei deinen Installationen.
Das ist eine gute Frage.
Wie das aussehen könnte, nicht nur in der Produktion als ein Tool, sondern ist da auch was eine Möglichkeit?
Da habe ich neulich auch mal ganz kurz, aber das war wirklich nur ein kurzer Gedanke, überlegt, wie könnte das einsetzbar sein für Installationen. Aber da muss ich tatsächlich mal länger drüber nachdenken oder einen Impuls haben für eine Arbeit, um da weiterzukommen. Im Moment bin ich einfach noch damit beschäftigt und das hat noch für mich so einen Reiz, einfach innerhalb meiner High Noon Serie weitere Bilder zu generieren, weil ich nehme ja nie ein KI-generiertes Bild so wie es ist, sondern für die High Noon Serie füge ich dann ja ein Virus wieder ein. Das heißt, ich bleibe konzeptionell innerhalb meiner Arbeit und witzig finde ich den Titel, nämlich High Noon Post Truth. Weil das ist das, was ich in den Bildern erlebe, dass sie eine Wirklichkeit vorgeben, ja, wie ja, es in der ja, Fotografie schon immer
ja,
war.
Ja. Und es ist tatsächlich auch so, wenn man jetzt nochmal auf das automatische Schreiben, auf André ja. Breton zurückkommt, die Surrealisten, die haben natürlich nicht nur gesagt, ich tue jetzt nach einem Zufallsprinzip irgendwelche Sätze generieren und die setze ich einander und das ist mein Gedicht, sondern ja. nachdem diese Auswahl getroffen wurde, diese mechanische Auswahl ja. getroffen wurde, oder diese unbewusste Auswahl, ist man natürlich schon hergegangen. Das hat so einen Satz wie der köstliche Leichnam trinkt den sowieso Wein. Ich krieg den Satz jetzt nicht ganz hin. Ja. Solche Sätze dann natürlich wertzuschätzen und sagen, das klingt ja unglaublich poetisch. Also ich würde nie auf die Idee kommen, von einem köstlichen Leichnam zu sprechen. Das ist jetzt mehr oder weniger KI generiert oder automatisch geschrieben, aber ich wähle das aus, wiederum wie Duchamp, wie Marcel Duchamp, der eben auch nicht einfach gesagt hat, ich wähle ein Pissoir als Ready-Made, sondern gesagt hat, ich gehe durch die Straßen von New York, ich gucke mir verschiedene Installationsgeschäfte an und ich wähle irgendwie eine bestimmte Form von einem Pissoir, ja. die wie ein meditierender Buddha aussieht oder wie eine Madonna oder ähnliches. Ja. Auch da ist natürlich eine Auswahl getroffen worden, auch wenn der künstlerische Akt minimal ist, er ist eben vorhanden. Ja. Und denn diesen künstlerischen minimalen Akt, den gilt es vielleicht auch zu retten mit Blick auf die
Künstler. Ja, das ist ja so. Ich habe ja tatsächlich, wenn man das so nennt, schon so was Ähnliches wie KI eingesetzt für die Titelgenerierung meiner Bilder ja. über What's ja. Reverse. Ja. Da nehme ich ja auch fertig ja. vorhandene ja. Ja. Drei Worte und suche mir die aber aus 50 aus, um also am ja. Ende ist da meine Entscheidung, aber tatsächlich ja. ist im Vorfeld eine Art scheinbar zufälliger Prozess.
Worüber ich auch geschrieben ja. habe, ja, genau. mit Blick ganz auf genau. deine Heinen-Nun-Serie, wo wir gesagt haben, der Geist ist ein Virus.
Ja, genau.
Der Geist ist ein Virus. Ja. Ja, vielleicht können wir den Bot nochmal quietschen lassen und dann sollte es zumindest mal zu Ende sein mit den Reflexionen der KI.